Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herath.
Und mein Name ist Luisa Röhrig. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Unsere heutige Folge trägt den Haupttitel Sommergäste. Inspiriert vom niederländischen Fernsehklassiker Zomergasten nehmen wir uns Zeit für ein ausführliches Gespräch. Nicht über Schlagzeilen oder aktuelle Politik, sondern über Lebenswege, Erfahrungen und persönliche Perspektiven. Ein Gespräch also über den Tag hinaus. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Jakob Bekelder, Leiter des Zentrums für Niederlandestudien der Universität Münster. Als Niederländer, der seit einigen Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, verbindet er zwei Kulturen und zwei wissenschaftliche Traditionen.
Gemeinsam möchten wir mit dir, lieber Jakob, auf deine Biografie zurückblicken, über prägende Begegnungen, persönliche Vorlieben und den Blick auf die deutsch-niederländischen Beziehungen sprechen. Welche Erfahrungen haben dich geprägt? Welche Bücher und Filme haben dich begleitet? Was bedeutet Heimat für dich? Und was können Deutsche und Niederländer voneinander lernen? Wir freuen uns also auf ein persönliches Gespräch mit dir. Herzlich willkommen, Jakob Bekelder.
Ja, gerne hier zu sein. Nett.
Zunächst erzähl uns doch mal in ein paar wenigen Sätzen etwas über dein bisheriges Leben.
Ja, ich bin geboren, lass uns damit anfangen, am 21. Dezember 1967 im Nordosten der Niederlande, eine ländliche Gegend, die als Feenkolonien oder Moorkolonien bekannt ist. Mit 3 Jahren bin ich dann mit den Eltern nach Twente umgesiedelt, die Nachbarregion des Münsterlandes und natürlich der Grafschaft Bentheim. Und ich war sehr neugierig, konnte auch gut lernen. Und das brachte mir, auf Deutsch gesagt, ins Gymnasium. Ich habe auch tatsächlich 2 Jahre Gymnasium gemacht, aber Latein und Griechisch war mir dann doch zu viel. Mit 18 fing ich dann an zu studieren. Da habe ich Geschichte studiert an der Uni Utrecht. Und in dieser Stadt, da würde ich doch gerne auch betonen, liegen noch auch viele prägende Erfahrungen. Ich konnte dann nach dem Studium auch im Fach bleiben, weil ich sehr schnell eine bezahlte Promotionsstelle bekam. Interessant ist natürlich zu wissen, dass das bei Professor Friso Willinger war, damals bei der Abteilung Politische Geschichte in Utrecht, später natürlich nach Münster gewechselt. Nach der Promotion 1998 wurde ich dann für 3 Jahre Forscher beim Zentrum für parlamentarische Geschichte an der Uni Nimwegen. Und danach war ich noch 6 Jahre Forschungskoordinator am Deutschlandinstitut Amsterdam, auch eine sehr prägende Zeit, weil das auch multidisziplinär war. Also ich habe da vieles auf einmal noch neu gelernt, Soziologie, Philosophie, Politikwissenschaften und so weiter. Und schließlich bin ich dann nach Utrecht zurückgekehrt, zu meiner, so kann man es schon sagen, alter Liebe der Geschichte der internationalen Beziehungen. Mittlerweile hatte ich mich allerdings schon zu einem Deutschland-Niederlande-Spezialist entwickelt, was mich dann natürlich schließlich auch 2021 nach Münster gebracht hat.
Ja. Wenn du auf deine Kindheit in den Niederlanden zurückblickst, welche Erinnerungen haben dich besonders geprägt?
Ja, da muss ich doch an erster Stelle die Sommerferien mit meinen Eltern und meiner 2 Jahre jüngeren Schwester nennen. Und oft ging noch eine andere Familie auch mit, so 3 Kinder hatten die, auch ungefähr das gleiche Alter. Das war dann ganz holländisch, ja, campen mit dem Wohnwagen nach Frankreich meistens, aber jedes zweite Jahr meistens nach ein anderes europäisches Land. Dänemark kann ich mich gut erinnern, aber auch Ungarn zum Beispiel, sehr prägend, weil das kommunistisch war damals. Ja, ich war da 12, glaube ich. Und solche Dinge ins Ausland zu gehen, haben mich wahrscheinlich für Geschichte und auch für Politik begeistert. Und ja, da bin ich dann seitdem geblieben.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Gab es Menschen oder Ereignisse, die deinen beruflichen und persönlichen Lebensweg quasi entscheidend beeinflusst haben?
Ja, ich würde erstmal Ereignisse nennen, weil ich war recht beeindruckt. Natürlich etwas später erst im Leben, aber von der Sturz des kommunistischen Regime in Osteuropa. Kann mir auch noch gut daran erinnern, wie der Sturz von Nicolae Ceausescu, Diktator von Rumänien, einfach live übertragen wurde und dass auch fast live man die Erschießung von ihm und seiner Frau miterleben konnte. Das war echt heftig. Ich war aber auch sehr abgelenkt in diesen Jahren, weil ich war sehr aktiv in meinem Studentenclub, der Studentenvereinigung Biton, Utrecht. Und war auch gerade Vorsitzender, also Präses dieses Vereins geworden und hatte erstmal andere Dinge am Kopf. Ich habe auch ein bisschen wenig studiert in diesen Jahren. Aber ich war trotzdem aktiv auch bei Geschichte, weil ich auch studentische Hilfskraft geworden war. Also es war ein schreckliches 2 Jahre, aber auch sehr schön. War schrecklich aktiv, meine ich einfach. Und so kam es, dass ich auch erst einige Zeit später dann richtig angefangen habe, mich mit deutscher Geschichte zu beschäftigen. Und da war der Auslöser der Professor Case Wells, internationale Beziehungen, der gemeint hat, gegen den Hintergrund der Einigung 1990 dann ein Hauptseminar über die deutsche Einigung im 19. Jahrhundert anzubieten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel Geschmack drauf bekam, so Quellenstudien zu machen. Das war zum ersten Mal, dass ich ins Archiv ging. Der war auch ein bisschen ein Archivratte. Ich habe mich dann auch irgendwie nach einer gewissen Zeit irgendwie so eine Identität überlegt. So von, ja, ich bin auch jetzt Wissenschaftler, auch Geschichtswissenschaftler. Zeit spielt für mich eine große Rolle. Und habe ich am Ende dann, ja, ich muss mal kurz überlegen, dann habe ich in der Tat erstmal im 19. Jahrhundert die deutsch-niederländischen Beziehungen mich vorgeknüpft und dann mit der Promotion die Niederlande-DDR, die Beziehungen.
Ja. Ja. Aber was hat dich denn ursprünglich an Deutschland fasziniert? Oder wie kam es dazu, dass du hier lebst und arbeitest?
Ja, da fange ich erstmal relativierend an, weil ich muss gleich dran denken, dass ich erst eigentlich mehr mit Italien beschäftigt gewesen bin. Das Land hat mich einfach fasziniert und interessiert. Die hatten auch die besseren Autos, wenn man den Vergleich mit Deutschland durchhalten will. Und das bessere Essen, würde ich auch immer noch behaupten. Und die Sprache fand ich wunderschön. Aber ich hatte doch was mit Deutschland und mit der deutschen Sprache, habe ich auch behalten. Teils natürlich leider wegen der Dunkelseiten der Vergangenheit, die uns als Kindern in den 70ern, 80ern, würde ich sagen, danach ist es ein bisschen abgeflaut, glaube ich, aber immer angetragen wurde in niederländischen Schulen, in der Populärkultur und so weiter. Und dann die deutsche Sprache und die Literatur, die habe ich natürlich in der Schule mitbekommen. Ich habe auch Deutsch Abi gemacht. Aber ich habe dann auch danach immer noch ein bisschen Literatur gelesen. Man muss das nicht übertreiben. Also jedes Jahr quasi ein Roman. Aber das hat mich immer noch fasziniert, insbesondere die romantische Phase. Also Goethe, Werther, die jungen Leiden, die Leiden des jungen Werthers. Sagt man das so? Ich,
ja,
schrecklich.
Ja.
Ne? Ich habe das natürlich nie studiert. Also es ist wirklich so hobbymäßig. Haben mich berührt. Aber ich frage mich manchmal, ob es ohne diesen Professor Wells, um doch die frühere Frage nochmal aufzugreifen, ob ich in diese Richtung auch...
Man braucht immer einen Inspirator.
Ich denke schon.
Ja, das ist gut nachvollziehbar.
Ja, ja. Und was würdest du sagen, wann hast du dann so zum ersten Mal gespürt, dass du zwischen zwei Kulturen lebst und wie erlebst du das heute? Merkst du das noch so im Alltag?
Ja, ich finde das jedenfalls ein guter Schlüssel, um zu verstehen, was ich mit Deutschland habe und wie das so gekommen ist. Ich denke, auf einer tieferen Ebene war für mich immer schon faszinierend, dass Deutsche und Niederländer sich eigentlich in sehr vielen Aspekten auch sehr ähneln und trotzdem natürlich, dass es auch klare Unterschiede gibt. Aber das sind dann keine Schwarz-Weiß-Unterschiede, aber eher Grautöne. Und ich habe irgendwie was mit Grau, glaube ich. Aber das kann ich heutzutage artikulieren. Das konnte ich früher gar nicht so ausdrücken. Aber ich denke, eigentlich ist das Erkenntnis, glaube ich, immer da gewesen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich an der Grenze aufgewachsen bin. Jedenfalls war ich unbewusst, glaube ich, immer mit dem Thema Niederlande-Deutschen schon ein bisschen beschäftigt. Oder das hat mich jedenfalls, diese auch praktischen Erfahrungen haben mich da herangeführt. Es gab in meiner Heimat Twente zum Beispiel verschiedene Familien in meinem Dorf auch, die Kapper Schrümer, der Friseur Schrümer zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, der auch Badminton-Trainer war, der hatte einen deutschen Nachnamen und ein Teil seiner Familie lebte in Deutschland. Trotzdem waren die Leute erstmal nicht anders, als wir waren. Also ja, ähnlich. Und wenn ich aus unserem Haus ging, kann ich mir auch noch erinnern, ich ging jedenfalls jeden Tag hin und zurück nach meiner Grundschule, einige hundert Meter. Aber die zweite Seitenstraße rechts, das war der Uerser Weg, die ist 12 Kilometer weiter in Uersen, im deutschen Dorf Uersen gelandet. Mhm. Also das ist schon sehr nah. Ja. Und witzig fand ich auch später im Leben, also es kehrte natürlich auch immer so zurück, solche Erfahrungen. Und eine Anekdote ist zum Beispiel, die ich so im Kopf habe, ist, dass ich war 16, Zeitungen rundgebracht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und auf einmal stoppt ein deutscher Mann da. Die Scheibe geht runter, ich werde dahin, sag mal, gerufen und gefragt, gibt es denn hier auch Hasch? Mhm. Weil offenbar dieser Deutsche, gerade über die Grenze gekommen, meint, jetzt gibt es alles, alles geht jetzt.
Die haben das zu Hause bereitlegen.
Genau, und so weiter. Genau. Und ich musste ihm erstmal auf die nächste größere Stadt, Almelo, verweisen. Und ja, ich sag mal so, noch 10 Kilometer weiter in den Sumpf der Freiheit quasi, weil so da.
Da sieht man ja, dass die Vorurteile da sind. Ja, dass auch die Niederländer alle mit Hasch rumlaufen und so weiter und so fort. Das, das ist wohl nicht auszumerzen.
Ja. Ja, und solche Erfahrungen gibt es natürlich noch immer. Ja. Und,
Ja. Wenn du sagst, solche Erfahrungen gibt es noch immer, was würdest du denn sagen, welche Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland fallen dir bis heute so im Alltag auf, so in deinem alltäglichen Leben, was du jetzt hier so lebst?
Ja, genau. Ich komme oft zurück auf den Begriff Vertrauen. Ich habe die Idee, dass Deutsche und Niederländer doch grundlegend anders mit diesem Begriff oder Konzept oder wie man das erlebt, auch im alltäglichen Leben, anders umgehen. Vertrauen zu Mitmenschen, Vertrauen zum Staat, zu Behörden. Als Beispiel, als wir in Münster ein Haus gekauft haben, das war 2022, also wir haben hier ganz schnell landen können hier. Wir waren noch mitten in der Pandemie und da hat der Notar quasi zu sich gebeten und den Kaufvertrag integral vorgelesen, obwohl die Baufirma, die Maklerin und ich, meine Frau, wir hatten das alles natürlich ausführlich mehrmals für uns gelesen. In Holland würde dann nur die Problempunkte vielleicht kurz angesprochen, aber alles wurde nochmal integral vorgelesen, weil man offenbar irgendwie das nicht so vertraut. Und dann danach, noch als weiteres Beispiel, fand ich auch noch spannend, dass nach dem Unterschreiben hatte ich das Bedürfnis, vielleicht auch sehr, ja, ich weiß nicht, ich komme aus dem Dorf, sagen wir mal so, hatte ich das Bedürfnis, den Mann einfach mal den Hand zu schütteln, die Baufirma, der Mann der Firma. Und der war auch der Eigentümer. Aber der wich diese Geste gleich aus, Corona. Und ich habe das eigentlich kaum verstanden. Ein bisschen kann man es natürlich, bin ich blöd, aber irgendwie dachte ich, was ist das? So ein kleiner Regelverstoß und das ist doch jedenfalls für mich, ich bin auch Kunde, ne? Ein großes Erlebnis. Also dann darf man doch ein bisschen auf den Kunden auch zugehen. Aber er traute sich wirklich nicht, die Regeln zu umgehen, weil es gab auch Zeugen.
Prinzipien.
Ich denke auch Zeugen. Vielleicht 1:1, das habe ich in Westfalen doch auch oft erlebt, da ist es fast wie Twente. Da geht auf einmal ganz viel mehr. Aber sobald ein bisschen mehr Leute zusammen sind, und das wäre in Holland, glaube ich, weniger, dann...
Da macht man einfach.
Ja.
Gut nachvollziehbar.
Ja, und ich muss schon sagen, das Vertrauen hat auch seine gute Seite. Wenn man hier Vertrauen bekommen hat, also gewonnen hat, und das dauert ein bisschen, aber das finde ich gar nicht schlimm, das kenne ich irgendwie auch aus guten Situationen in Holland, dann kann man auch wirklich drauf bauen.
Dann gehen Türen auf,
dann wird auch mitgedacht, dann werden auch Initiative entwickelt, proaktiv und so weiter. Und das habe ich zum Beispiel im Kontext des Fördervereins vom Zentrum für Niederländische Studien erfahren und auch bei der Deutschen Niederländischen Gesellschaft, wo ich auch im Vorstand bin, habe ich das sehr oft erfahren. Das ist natürlich auch schön, die schöne Seite.
Ja.
Also andere Konzepte, aber nicht unbedingt besser oder schlechter.
Nein.
Ja. Gibt es denn auch Eigenschaften der niederländischen Mentalität, die du in Deutschland einfach manchmal vermisst?
Ja, naja, Klischee ist natürlich, aber tatsächlich erfahre ich das sehr oft und spüre ich das sehr oft. es könnte alles doch ein Stück weit pragmatischer vorgehen. Das ist jetzt nicht originell, aber ich habe dafür ein authentisches Beispiel. Ich habe zum Beispiel von zwei sehr ähnlichen Behörden für sehr ähnliche Veranstaltungen eine Förderung bekommen. Die niederländische Behörde fragt dann nachher, nach der Veranstaltung, ob ich die Ziele erreicht habe. Und wenn ich das so ein bisschen einigermaßen vernünftig aufreihe, aufliste, erzähle, auf einem A4, vielleicht zwei A4, reicht das. An der deutschen Seite, und ich drücke mich vorsichtig aus, natürlich sieht man sich gezwungen durch die Regelungen, durch die Gesetzeslage, dass man eine sehr ausführliche Verantwortung inklusive allerhand Belegsdokumente und Kontoauszügen etc. Abfragt bei dir, die auch noch, ja, das ist auch noch so etwas, was dann auf dunkle Wolke auch noch im Hintergrund da ist, 2, 3, 4 Jahre danach nochmal nachgeprüft werden könnten.
Ja, es liest kein Mensch, kein Mensch, es muss aber nur eingereicht werden.
Ja, aber ich habe auch schon mal erlebt, dass 2 Jahre danach ein Satz noch dazu geführt hat, dass ich mal ein Mail bekam und ich musste noch mal kurz erklären, ob ein Versprechen, was gar nicht mitfinanziert war, aber was irgendwie doch erwähnt wurde, wir machen auch noch das, das schreibt man in Holland oft dazu, auch wenn man denkt, ja, die zahlen das gar nicht, aber das hört sich gut an. Und die wollte mal hören, ob das Buch dann tatsächlich auch noch erschienen war.
Ja, hatte doch jemand gelesen.
Ja, hatte doch noch eben gelesen. Ich muss manchmal dran denken, ich bin natürlich sehr beschäftigt mit deutsch-niederländischer Zusammenarbeit und auch mit Deutschland so tickt. Und Markus Obtendrenk, ein Niederlande-Fan eigentlich, müsste man hier vielleicht auch mal haben. Aber jedenfalls Markus Obtendrenk, Finanzminister Nordrhein-Westfalen, der sagt manchmal, Deutschland fesselt sich selbst.
Ja.
Und um es gemein zu sagen, und mich würde ich da hinzufügen.
Ja, das ist klar. Die Bürokratie ist in Deutschland noch ausgeprägter.
Ja.
Man kämpft dagegen, aber es ist sehr mühsam, um das alles abzubauen. Jetzt mal umgekehrt. Welche Aspekte der deutschen Kultur oder Gesellschaft schätzt du ganz besonders?
Eigentlich würde ich lieber sagen Kultur an sich. Ich finde es schön, dass Deutschland Kultur an recht hohe Stelle stellt. Zum Beispiel im Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Da fragen Deutsche oft, wie ist es mit der Kultur? Gibt es auch ein bisschen Kultur im Programm? Gibt es auch ein bisschen Geschichte und so weiter? Das finde ich gut. Die Niederlande fragen nach meinem Geschmack eigentlich zu schnell, was der Nutzen des alles eigentlich sei. Diese kulturellen Veranstaltungen und dergleichen. Und die vergessen, glaube ich, diese Niederländer, meine Landsleute, dass Menschen, die versuchen, etwas Gemeinsames im Grenzland aufzubauen, dass die auch eine gemeinsame Identität brauchen, die narrative Erzählungen, die irgendwie manchmal Mut schaffen, dass man auch mal gegen eine App, wenn die Bürokratie sich wieder rührt, dass man doch einfach bei der Sache bleibt und sich nicht die Sache nicht hinschmeißt etc. Das vergessen die Niederländer. Ich denke, die Niederländer vermissen manchmal ein Gespür für die Tragik und auch die positive Seite davon, dass wir auf einem Höhepunkt leben jetzt von Zusammenarbeit. Deutschland und Niederlande haben dazu gefunden, auch Europa als Ganzes hat doch sehr viel schöne und gute Dinge erreicht. Und das ist nicht ohne diese kulturelle Seite gegangen. Das war nicht nur
Wirtschaft. Was den Stellenwert der Kultur anbetrifft, bin ich voll deiner Meinung. Das ist eigentlich im Grunde genommen meine Grundthese immer gewesen, dass Deutschland eine Kulturnation ist.
Ja.
Da hat Kultur eben Verfassungsrang in vielen Bundesländern.
Ja, ja.
Die Niederlande ist eine Handelsnation. Das heißt ja nicht, dass sie keine Kultur haben oder dass sie auch keine Kultur fördern, aber an zweiter Stelle, vielleicht sogar an dritter Stelle.
Ja, ja,
das ist der Unterschied, glaube ich.
Bin ich auch bei dir, ja.
Und wechseln wir mal ein bisschen das Thema, das Kulturthema scheint hier, da seid ihr, es scheint ja Hand in Hand zu gehen, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren.
Kann man Stunden drüber
reden. Genau. Aber Jakob, welche Begegnung oder welches Erlebnis in deinem beruflichen oder auch privaten Leben ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, da würde ich gerne 2 Dinge erwähnen, die alle beide ein bisschen mit Terrorismus zu tun haben, weil ich war lange Zeit beschäftigt als Wissenschaftler mit Terrorismus und politischer Gewalt. Und überrunden bin ich dadurch, erstes Beispiel, mit amerikanischen militanten Aktivisten aus den 60er Jahren und 70er Jahren der Weather Underground in Berührung gekommen, sogar ein bisschen befreundet geworden, obwohl es viel zu lange her ist, dass ich die noch getroffen habe. Die wurden in den 70er Jahren gejagt von der FBI. In den 80er Jahren sind sie dann doch wieder zurück in die Bürgergesellschaft gekommen und beide an Universitäten in Chicago aktiv gewesen. Mittlerweile natürlich verrentet. Die haben mich 2008 am Abend der Präsidentschaftswahl in Chicago im Grand Park mitgeschleppt zu dieser Riesenveranstaltung, wo Obama seine Siege in den Wahlen gefeiert hat. Und das war eine unglaublich rührende Erfahrung. Man hat schwarze Menschen um sich gesehen, die total erfreut waren, was da passierte. Und die beiden Aktivisten, Altaktivisten, die sich umarmt haben, in Tränen Obama zugehört haben, weil für die so eine Art Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist. Die hatten sich nämlich, ja, das habe ich eigentlich später erst noch mal richtiger begriffen, die hatten sich als weiße Mitkämpfer quasi für die schwarze Bürgerrechtsbewegung gesehen. Und dann wird endlich ein schwarzer Mann Präsident. Das war ja, wo Geschichte gemacht wird quasi. Und wo man auch in den Herzen, sagen wir, der Menschen schauen kann, was das dann bewirkt, wenn sowas passiert. Ich war leider nicht am 9. November 1989 beim Mauerfall in Berlin dabei. Da hätte man Ähnliches erleben können. Ja, und etwas anderes war, würde ich doch gerne auch erwähnen, das ist ein bisschen Höhepunkt meines Flirt mit Terrorismus, weil ich habe 2006 mit einem Team von Utrechter Studierenden an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen können. Wir mussten dann in den Sozialmedien eine Kampagne gegen gewalttätiger Extremismus auf die Beine stellen. Und wir haben dafür das Thema Polarisierung gewählt. Wir wollten unsere Mitbürger dazu bewegen, dazu ermuntern, erst nochmal eine Frage zu stellen, ein bisschen mehr Nuancen rauszukitzeln etc. Und nicht in Schwarz-Weiß-Frames hängen zu bleiben, wie man es leider in den Medien natürlich oft auch erlebt. Eigentlich sollten sie zur Grauen angeblich, aber nicht ernsthaft, finde ich, aber angeblich langweiligen Mitte bekennen. Und wir nannten das auch Dare to be Gray. Und wir haben damit auch in dem Finale in Washington den Hauptpreis gewonnen. Ja. Und das war allein schon natürlich ein super Erlebnis. Und dann haben wir auch eine Stiftung aufgebaut, leider ohne allzu viel Unterstützung, natürlich mental ungeheuer viel, aber praktisch und finanzielle Unterstützung der Uni Utrecht. Aber haben wir eine Stiftung gebaut und die hat über Förderprogramme der EU die Arbeit kontinuieren können. Und die gibt es auch noch immer. Einfach im Internet gehen, würde ich sagen, Dare to be Gray und liken und was man sonst noch machen kann. Weil das ist noch immer gute Arbeit, glaube ich. Und ich bin auch immer sehr stolz drauf. Aber das Erlebnis 2016, ein halbes Jahr so intensiv mit Studierenden zu arbeiten, hat für mich auch nochmal stärker eine Art gewisses aktuelles Engagement in meine wissenschaftliche Arbeit gebracht. Und das versuche ich auch hier in Münster zum Beispiel fortzuführen. Ja.
Ja. Aber mit dem ganzen Engagement muss man zwischendurch auch mal ein bisschen runterkommen. Und deswegen, das kann man beim Lesen gut machen. Ja. Deswegen würde uns auch noch interessieren, welches Buch hat dich denn nachhaltig beeindruckt und warum?
Ja, das finde ich immer so eine einschüchternde Frage, weil, weil ich lese an sich viel und gern, aber andererseits bin ich auch, habe ich nicht ein ganz klares Programm oder sowas, mit dem ich mir in der Literatur einfresse oder sowas. Aber ich musste bei der Frage, ihr habt mir natürlich die Fragen oder die Themen so ein bisschen angekündigt, da habe ich mich daran erinnert, dass das eines der ersten Bücher, ich habe glaube ich zwei gekauft damals, aber das erste Buch quasi, was ich gekauft habe für mich, war Selbstschreiber werden von Gerhard Rehve, also selbst Autor werden, weil ich wollte damals so ein bisschen Journalist werden oder schreiben jedenfalls. Habe dann Geschichte studiert, wo man auch viel schreibt. Und das war so ein Essayband, in dem dieser übergroße Figur der niederländischen Literatur mal erklärte, wie man eigentlich vernünftig schreibt. Und das hat mich bestimmt beeinflusst. Fand ich auch einfach spaßig übrigens. Er hat ungeheuer viel Humor und sein Stil hat mich auch sehr begeistert. Also ich würde sicher nicht sagen, dass ich auf dieser Ebene mich befinde, aber ich versuche schon schön und klar zu schreiben. Und lieber kurz, wenn es auch länger sein könnte, obwohl es um Deutsch manchmal ein bisschen schwieriger ist, als auf Niederländisch mich kurz zu fassen. Das merkt man auch jetzt. Ne?
Ja, das macht überhaupt nichts. Für mich war es übrigens ein Zeitgenosse von Gerard Reve, W.F. Hermanns, Die Dunkelkammer von Damokles, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre erschienen.
Ja.
Und das Buch hatte meine Eltern im Schrank stehen und ich habe es mal rausgenommen, habe es gelesen, habe es nicht mehr losgelassen. Es war unglaublich.
Ja.
Das war mein Einstieg eigentlich im Grunde genommen, diese ganze Materie. Ich war vielleicht 12, 13.
Ja. Ja.
Also das, irgendwann braucht man einfach mal so einen Impuls. Ne?
Ja,
dann geht's los.
Ja, ne? Genau. Ja.
Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich ehrlich gestehen.
Sehr interessant.
Aber nimm lieber einen Roman von Gerard Reve.
Ja, okay. Ja, ja. Gibt es denn auch einen Film oder eine Dokumentation, die du immer mal wieder weiterempfehlen könntest, wenn du dich mit Leuten unterhältst?
Ja, ich finde, einer der beeindruckendsten Filme war auch aus dem Bereich der Terrorismus und nicht, und das war ein italienischer Film, also ich könnte da auch RAF-Filme nennen natürlich. Aber ich habe auch Film relativ viel benutzt, als ich über Terrorismus gelehrt habe in Utrecht meistens. Aber das ist der Film Buongiorno Notte. Und das geht um die Entführung von Aldo Moro. 1978 war das. Der war Vorsitzender der Christdemokratischen Partei in Italien. Und wurde von einer kleinen Zelle der Roten Brigaden entführt in Rom und am Ende auch ermordet. Das Interessante der Film ist, dass man eigentlich das Innenleben eines der Mitglieder, eine Frau, miterlebt während dieser Entführung. Sie kocht für ihn zum Beispiel, solche Dinge. Sie geht einkaufen, sie ist eine der wenigen der Gruppe, die auch oft draußen ist, aber trotzdem auch dann wieder nach dieser sichere, konspirative Wohnung zurückkehrt, wo er festgehalten wird. Und man merkt einfach, dass sie langsam nicht mehr glaubt in die Ideale, die ihr dazu getrieben haben, die Ideale einer linken Weltrevolution, durch die Romantik geht verloren quasi dieses Unterfangen und das ist da also trotzdem kritisch, obwohl es nicht im Vordergrund kritisch ist. Das fand ich auch spannend dran. Und alles sehr schön auf filmische Art erzählt. Marco Bellocchio ist auch einer der berühmtesten italienischen Nachkriegsregisseure. Auch zum Beispiel über Mussolini über die Frau von Mussolini hat er auch einen schönen Film gemacht.
Aber man hört ja durch das ganze Gespräch, was wir hier führen, schon so ein bisschen raus. Du beschäftigst dich sowieso viel mit Kunst und Kultur und so. Also man hört die Begeisterung raus. Deswegen wäre natürlich meine anschließende Frage jetzt, welche Rolle spielen Literatur, Musik oder Kunst in deinem Leben außerhalb der Wissenschaft?
Ja, einfach zur Entspannung sehr stark. Sonst würde ich übertreiben. Aber ich lese gerne, ich höre gerne Musik. Und meine Frau und ich, Herr Susanne, wir gehen oft in Ausstellungen, lesen tue ich allerhand. Ich mag oft Klassiker, 19. Jahrhundert zum Beispiel, Turgenev, Ivan Turgenev finde ich wunderbar, Väter und Söhne. Bisschen Politik ist da auch dabei, weil er so liberal ist und nicht so er und wer als Dostoevsky, den natürlich viele Leute lieben, aber den hasse ich ungefähr. obwohl er sehr originell ist natürlich. Mhm. Er ist schon verführend. Aber ich habe als Hinweis oder Tipp, könnte ich auch noch ein ganz anderes was erwähnen, so eine Art politische Thriller aus Amerika von Rachel Kushner. Creation Lake, viel neuer, also das ist 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre alt ungefähr, das Buch. Das habe ich mit Begeisterung gelesen und auch schon zweimal weiter verschenkt. Also das sagt schon was natürlich. Und was Musik angeht, das ist vielleicht meine älteste Liebe, das ist so amerikanische Gitarrenmusik, allerhand Sachen, quasi Rock'n'Roll, Country Rock, Alt Country könnte man nennen, Amerikaner, aber alles von Elvis Presley über Lou Reed zu Wilco und den Drive-By-Truckers zum Beispiel, das begeistert mich und da gehe ich manchmal auch nach Konzerte. Leider habe ich Elvis nie live gesehen, aber die anderen drei schon. Und die letzten fünf Jahre ungefähr wetteifern Sturgill Simpson und Charlie Crockett um meine Aufmerksamkeit. Also. Und Ausstellungen, wenn ich dann doch ein Beispiel nenne. Wir waren letztens auf der Manifesta 16 Ruhr, wo Kirchenbauten aus der Nachkriegszeit sehr brutalistisch manchmal als Ausstellungsräume jetzt benutzt werden. Manchmal mit einer gesellschaftlichen Agenda auch wird da Kunst ausgestellt. Und das läuft noch bis in Oktober, glaube ich. Und das fand ich auch sehr nett. Echt ja. Schön, das zu sehen und natürlich überraschend, so diese 50er, 60er Jahre Architektur. Ja. Mhm.
Jetzt wollen wir doch mal etwas mehr über den Wissenschaftler von dir als Wissenschaftler erfahren. Du beschäftigst dich wissenschaftlich mit den deutsch-niederländischen Beziehungen. Hat denn diese Forschung auch deinen persönlichen Blick auf beide Länder verändert?
Ja, persönlichen Blick, ja. Wenn wir in der Wissenschaft denken, meine Auffassung von den Niederlanden und Deutschland hat sich insoweit sehr stark geändert, dass ich denke, dass es doch sehr zufällig ist, dass die beiden Länder historisch sich auseinander entwickelt haben. Das hätte auch total anders kommen können. Wenn wir, sagen wir mal, im 15. Jahrhundert diese Burgunder Herzöge in den Niederlanden nicht gehabt hätten und später dann in dem 16. Jahrhundert diese Habsburger, dann wären wir wahrscheinlich noch immer Teil des Heiligen Römischen Reiches geblieben. Wir wären vielleicht auch nicht mit diesem 80-jährigen Krieg gegen Spanien konfrontiert gewesen. Auch Deutschland wäre vielleicht gar nicht in den 30-jährigen Krieg gerutscht. Also da wäre vieles ganz anders geworden. Aber es hat auch verursacht, dass es so eine Art Grundverschiedenheit gibt. In den Niederlanden muss alles Politische immer mit Freiheit in Bezug gesetzt werden. Sonst hat das irgendwie für uns Ideen keine Bedeutung. In Deutschland ist das Thema Sicherheit. Ja. Es ist bekannt natürlich, dass der 30-jährige Krieg dazu einen Ansatz gegeben hat, aber auch spätere Wechselbäder der Geschichte, sagt man manchmal, haben dazu geführt. Natürlich alles sehr verständlich, aber das kreiert doch eine Grundverschiedenheit, die Mentalitäten und die politischen Ideen doch sehr unterschiedlich machen. Und das ist mir auch bewusster geworden in den letzten 5 Jahren, als ich hier arbeite.
Da wollte ich darauf eingehen. Du bist ja jetzt seit 5 Jahren Direktor des Zentrums für die Niederlandestudien. Was findest du eigentlich, hat das Zentrum für Niederlandestudien ausgemacht in dieser Zeit und überhaupt in der Vergangenheit? Und was hat sich da im Laufe der Zeit möglicherweise geändert?
Ja, jedenfalls ist besonders, denke ich, dass das Zentrum für Niederlandstudien schon vom Anfang an, anders als die meisten wissenschaftlichen Einrichtungen, 3 gleichberechtigte Aufgabenbereiche hat. Lehre und Forschung, logisch, aber auch Wissenstransfer. Also es will auch mit diesem Wissen was tun, in die Gesellschaft, in die Politik hineintragen. Und es ist, also das Zentrum für Niederlandstudien vom Anfang an ist eine Art Expertisezentrum, das durch akademische Programme, Lehrprogramme und Forschungsarbeiten, Publikationen auch die Experten ausbildet, die versuchen, dann danach quasi die deutsch-niederländische Zusammenarbeit weiter zu gestalten und entwickeln zu lassen. Und dazu... Und das ist dann auch, das ist eigentlich dieser Wissenschaftstransferbereich und da bin ich auch dabei, das noch weiter zu entwickeln. Aber es gab es immer natürlich auf vielen Bereichen schon. Das ZNS ist auch ein Dienstleister, der auf der Grundlage der Lehre und der Forschung sein Wissen, also in den beiden Ländern und die Gesellschaften zur Verfügung stellt. Und dann muss man sich vorstellen, zweckgebundene Forschungsprojekte sind das. Wir machen auch viele praktische Nach- und Weiterbildungsprogramme, allerhand Schulprojekte auch mit Lehrkräften und SchülerInnen. Und dazu gehört, kommt dann auch nochmal, dass das ZNS auch so eine Art Podium oder eine Bühne ist, wo niederländische Themen, wo die deutsch-niederländische Zusammenarbeit oder die Beziehungen kritisch hinterfragt, aber einfach auch ausgestellt werden und vorgestellt werden und dadurch allein schon auch wieder ein bisschen weiter entwickelt werden. Und das macht das Zentrum, glaube ich, richtig besonders. Und ich denke, dass es auch wichtig ist. Wir machen das in Deutschland für die Deutschen auch ein bisschen, damit sie uns nicht vergessen. Und ich würde hinzufügen auch, wenn sie uns vergessen, dann würden die das gleich auch wieder bereuen, weil auch Deutschland braucht auch die Niederlande natürlich.
Ja, und das Zentrum hat einen großen Vorteil, dass sie natürlich auch noch ein eigenes Haus haben, ja, mit dem, genau, Haus der Niederlande, wo man natürlich eigentlich schon symbolisch sieht, ein Zentrum der Niederlande-Forschung.
Ja, das wird noch verstärkt, das weiß noch keiner, haben wir noch nicht bekannt gemacht, aber es wird jetzt auch Ort des Generalkonsulats, des Honorarkonsulats in Münster. Mhm. Also das macht es dann noch mal tiefgehender eigentlich, wie sehr wir das Haus der Niederlande sind in Deutschland. Ja.
Was macht denn die Arbeit des Zentrums mit Blick auf Europa und den europäischen Zusammenhalt so wichtig?
Auch da würde ich erstmal ein bisschen bescheiden anfangen. Eigentlich muss man sagen, dass die Niederlande und Deutschland in Europa auf vielen Bereichen, Wirtschaftspolitik, Währungspolitik, Finanzpolitik, Migrationspolitik, die gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik sehr stark an einem Strang ziehen und damit auch oft ein bisschen beispielhaft vorgehen für andere Länder, Mitgliedstaaten der EU. Und das auch schon seit sehr langer Zeit. Trotzdem gibt es manchmal Probleme oder Herausforderungen, die es schwer machen, ne? Um einfach dran zu bleiben und weitere Initiativen zu entwickeln etc., weil man einfach in der Politik so viel zu tun hat, manchmal auch sehr abgelenkt ist in den letzten Regierungen. Scholz an deutscher Seite, Schröder an niederländischer Seite, hat man gesehen, dass die einfach so mit sich beschäftigt, mit dem politischen Überleben beschäftigt waren, dass die einfach die Zeit oft nicht gefunden haben, um vernünftig miteinander umzugehen. Und das sorgte dafür, dass wir dann an solchen Momenten noch was stärker als anders für eine gewisse Kontinuität und neue Impulse sorgen können. Und so habe ich etwas angefangen, das natürlich in Kontakt mit den Diplomaten, mit Wirtschaftsvertretern, mit Journalisten, mit Leuten aus Thinktanks, so Politikberater, ein wichtiges Thema, man könnte sich auch andere Themen vorstellen, aber im Moment interessiert mich das sehr stark und ist es auch für uns allen sehr wichtig, mal in gemeinsame deutsch-niederländische Gespräche weiter auszudenken und vielleicht sogar Pläne zu machen. Wir nennen das The Münster Dialogues, ist im politischen Berlin und geht über die neue europäische Sicherheitsarchitektur. Also was machen wir, wenn die NATO oder jedenfalls die amerikanische Beteiligung an der NATO weniger wird und wir als Europa da Schritte machen müssen? Was können wir dann als Deutschland und die Niederlande auch gemeinsam machen, um dieses Prozess voranzutreiben? Das wollten wir in diesem Münster-Dialog diskutieren, haben wir im März letzten Jahres, März diesen Jahres gemacht und wollen wir auch gerne im nächsten Jahr wieder betreiben, ja.
Ja, gerade das grenzübersteigende Arbeiten scheint dann ja sehr eindeutig eine sehr große und wichtige Rolle für dich und deine Arbeit zu spielen. Was macht dir daran denn besonders Spaß und was findest du vielleicht auch besonders wichtig?
Ja, da würde ich ein Beispiel erwähnen. Ich könnte auch andere Dinge erwähnen. Aber beispielhaft würde ich sagen, ich finde es auch nett, mich mitzumischen in der Wirtschaftskooperation, die sich hier entfaltet im Münsterland. Wir sehen hier das Stackland entstehen, so eine Art grenzüberschreitendes Innovationsraum für die nördliche Teile Nordrhein-Westfalens, auch die südliche Teil Niedersachsens an deutscher Seite und an niederländischer Seite die Provinzen Gelderland und Overijssel, die allein schon, ich finde es auch schon allein schon spannend, weil es so eine Art Branding-Geschichte ist. Man versucht, diese Region als technologisches Innovationsraum auf die Bühne quasi, auf das Podium zu stellen, um damit auch zum Beispiel ausländische Investoren anzuziehen, aber einfach auch einen Mut oder ein Vertrauen in die Zukunft zu fördern, damit Leute sich einfach energisch dran setzen, da was draus zu machen. Und Das Branding-Element ist spannend, das habe ich gerade eigentlich auch schon ein bisschen mit Kultur erwähnt, aber weil das eine gewisse Identität auch stiftet hier im Grenzland. Und das ist für mich wichtig, ich denke, es ist für viele Menschen wichtig, dass man irgendwie versteht, was ist da los. Und man muss die Leute das erzählen, man kann das nicht selbstredend sein lassen. Und Techland funktioniert so ein wenig und das finde ich gut. Wir machen das auch praktisch, also was heißt das denn, dass ich dann mitmische, dass ich als relativ kleiner Partner zum Beispiel in einem Konsortium aktiv bin, wobei wir für das Techland einen Datenraum schaffen wollen. Interaktiv soll das sein. Ich habe da einen Doktorand einstellen können über das Förderprogramm, der einerseits seine Promotionsarbeit macht, aber auch mithilft, diesen Datenraum zu bauen. Und ich habe noch einen anderen Doktorand, der schon länger dabei ist, gefördert vom Sparkassenverband Westfalen-Lippe. Und so habe ich dann auch langsam, das ist dann auch ein weiterer Schritt, weil man merkt einfach, es gibt zu wenig Leute, die sich für die Wirtschaft lokal oder regional interessieren. Es ist alles die großen transatlantischen Geschichten, Amerika, Wirtschaftsmodelle. Ich versuche auch so ein bisschen Nachwuchs aufzuziehen, die sich wohl für solche Themen interessieren. Ja.
Ja, jetzt nähern wir uns allmählich dem Ende unseres Interviews. Eine ganz andere Frage. Wenn du junge Menschen einen Rat über ein Leben in einem internationalen oder grenzüberschreitenden Umfeld geben könntest, was wäre das?
Ja, auch schwierig natürlich. Das habe ich gar noch nicht erwähnt, aber ich wollte, als ich so 12 war, wollte ich Pfarrer werden und das hört sich Domine her und das hört sich so fast wie ein Domine an, wenn ich da anfange. Ja, ja. Aber ich denke, es ist wichtig, im Moment des Kontakts zu leben. Also lebe in diesem Moment, würde ich sagen. Denn das sorgt dafür, dass du zuhörst, empathisch bist. Denk dann auch darüber nach, während du zuhörst, für wessen Probleme und welches Problem das dann auch ist natürlich, für wessen Probleme du eine Lösung bieten könntest und dann bleibe dich doch auch ein bisschen treu, weil man muss dich nicht biegen natürlich in eine andere Richtung, aber man muss versuchen, die Leute abzugreifen, wo sie sind und dann zu helfen, dadurch, dass du deine Stärken dann einsetzt. Manchmal gelingt mir das auch, weil das hört sich so super an, aber manchmal oder sehr oft auch nicht natürlich. Aber ja, das ist
immer ein mühseliges Geschäft.
Genau. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, sehr gut nachvollziehbar. Ja. Wie stellst du dir die Zukunft der deutsch-chinesischen Beziehungen vor? Wo siehst du die Chancen und die Herausforderungen?
Ja, ich denke, die Grundlage ist sehr gut. Die Gesellschaften und Wirtschaften passen ungeheuer gut zusammen. Die Menschen an beiden Seiten, die bringen auch die bestimmten unterschiedlichen Eigenschaften an den Tisch, die man dafür braucht. Ja. Wenn man ein bisschen Geduld hat, dann sind die auch kompatibel und dann funktioniert vieles an beiden Seiten besser, weil man sich ergänzt. Und wir müssen das auch nachhaltig anerkennen und daran arbeiten, dass wir diese Chance auch nutzen. Dann können wir uns, glaube ich, auch zu großen Höhen bringen. Zum Beispiel, wenn wir mit diesen aktuellen großen Veränderungen in der Welt, geoökonomisch, geopolitisch, technologisch einfach auch zu tun haben. Ich denke, die größte Herausforderung kommt eher aus der Innenpolitik der beiden Länder. Durch die Müdigkeit in der Politik, die Unterminierung der politischen Institutionen, die dadurch teilweise gefördert wird, werden halt leider unkonstruktive Kräfte stärker. Und das macht es uns dann schwieriger, diese Chance, die wir haben, wahrzunehmen gemeinsam. Und wir müssen aber gemeinsam dadurch. Also das ist ein bisschen dem Paradoxon, weil nur gemeinsam können wir dann auch diese Herausforderungen, die eigentlich in der Innenpolitik sitzen, meistern, glaube ich. Wir müssen uns, was das angeht, gegenseitig stärker machen.
Ja, eine ganz andere banale Frage. Wir leben ja in der Urlaubszeit.
Ja.
Wenn du jemand mal empfehlen würdest, was soll jemand in den Niederlanden kennenlernen, unbedingt kennenlernen?
Ja, insbesondere wenn man sagt, ja, dass will man das Richtige, die richtige Niederlande kennenlernen, dann würde ich sagen, geh mal in Bauerncampings, also kleine Campings, wo so 10, 15 Caravans und Zelte und was weiß ich aufgestellt sind und nicht diese Massendinge. Und geh mal in Kleinstädte und nicht nur nach Amsterdam. Vielleicht auch Utrecht ist sehr schön, aber trotzdem, das ist auch schon zu groß. Eigentlich geh in die kleinen Städten, da lernt man das, wie Holland tickt quasi, wie die Niederlande tickt. Lernt man da und, als Beispiel, zum Beispiel Provinzort wie Doorn ist sehr nett, als kleines Dorf schon, aber hat auch natürlich den Exilort des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., Museum Haus Doorn in sich, die Mühe wert, um da mal einen Tag auszutrecken.
Zu erleben, genau. Ja.
Noch zum Abschluss, wenn du so ganz im Sinne von Sommerkaste unseren Hörerinnen und Hörern ein Buch, ein Film oder ein Musikstück mit auf den Weg geben dürftest, was wäre deine Empfehlung und warum?
Ja, da gehe ich dann zurück zu meiner Geburtsregion, zu diesen Feenkolonien zwischen den Provinzen Groningen und Drenthe und zu meiner Vorliebe für Country-Musik und die Geschichten, die der sogenannten normalen Menschen, die darin erzählt werden. Es ist ein Lied eines Groninger Sängers, der in der Mundart der Feenkolonien singt. Er bildet sich ein, dass er ein Moorarbeiter ist, der sich nach einer harten Woche am Samstagabend vorbereitet auf den Tanz später am Abend mit seiner Freundin. Er zieht sich um, schöne Klamotten an und steckt sein Faltmesser ein. Denn wenn auch nur einer der anderen Männer, der da ohne Zweifel natürlich auch da sind, seine Schöne auch nur einen Blick schenken würde, dann gibt's Krach, wie immer. Und der Sänger ist Bert Harders aus der Stadt Groningen und er hat im letzten Jahr im Haus der Niederlande ein sehr schönes Konzert gegeben und sein Lied heißt Pekelder Waals und ist nicht nach mir benannt, aber nach dem Ort Pekela, auf den mein Nachname verweist.
Ja, da hören wir mal rein,
blad für mein letzte Stüver mir ein Bütze verbrannt kam der Hohn achterover schrob der Klumpen mein Kant mit der Röhli a Büsdau und knipp mir sie in Hand ein Weg hat so ein Dung und diese ist von mir der Schnaps kommt im Orten seit der Nacht gonna be where I head back to Susan go for dance flower glee om grieb ik me kroon en het alles dag verdien oh me fast oh me fast oh me fast en spring om om hard oh me fast oh me fast op de moon and take all the wrong. Oh, hast ook vijf broers in Noord-Basolier en was een vrijers sterk als een bier en was kan de wegen om 8 uur hier weer. En al kreeg ik pak op inze, ik rijd keer op keer. Hou me vast, hou me vast, hou me vast, en breng hem omhoog. Hou me vast, hou me vast op de mond van Pekel de Raad. Thank you.
Gnaden Domne auf dem Kittel van Kno. Denk mal, nein, dat benab, en ik griep ze amo. Blauw op de plan, en bulde kabo. Maar wie beide bin zo, en toen van vroeg. Oh, wie fast, oh, wie fast, oh, wie fast. Der hängt mir um Hals. Hol mich fast, hol mich fast auf dem Mond von Pekeler Rahm. Hol mich fast, hol mich fast, hol mich fast. Der hängt mir um Hals. Hol mich fast, hol mich fast auf dem Mond von Pekeler Rahm. De duif ligt te dreunen. Hij mist naar haps
Mit dem Song haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sicherlich ein bisschen Inspiration gehabt und können sich ja vielleicht jetzt selbst mal ein bisschen in die Mundart reinhören. Ist ja gar nicht so einfach zu verstehen. Nee. Ja. Und wer weiß, vielleicht hast du jetzt ja auch nochmal richtig Lust gehabt und hörst jetzt den ganzen Sommer über nur noch diese Musik. In jedem Fall vielen lieben Dank, lieber Jakob, dass du heute unser Sommergast warst und uns ein paar spannende Einblicke in deine Welt als Direktor des Zentrums für Niederlandestudien, aber auch in deine private Welt gegeben hast. Da sind wir dir sehr dankbar.
Ja, sehr gerne.
Ja, und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Wir freuen uns auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.